Es ist das erste Mal, dass ich hier sitze. Also ich habe schon mehrere Andachten hier gehalten, aber meistens habe ich mich daneben gesetzt und nicht hier hinter das Pult. Ja, heute Abend sind wir in 1. Timotheus 4, nachdem letztes Mal Peter 1. Timotheus 3 komplett in einem Rutsch durch abgeschlossen hat gleich. Ja, und lass uns einfach nochmal zusammen beten vorher. Herr Jesus, du bist groß und wir verstehen so wenig von dir. Wir verstehen ein ganz bisschen was von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit. Wir haben eine Impression, einen ganz kleinen Eindruck nur von dem, was du wirklich bist. Wir sehen dich jetzt, wo wir hier auf der Erde leben, noch nicht, wie du wirklich bist. Aber wir werden dich sehen, wie du wirklich bist, und dafür danke ich dir. Danke, dass wir diese Zuversicht haben können, dass wir perfekte Gemeinschaft mit dir haben werden, Jesus. Danke, dass du uns heute Abend lehren möchtest und dass nicht ich hier irgendwas produzieren muss oder irgendwer, der einen schlauen Kommentar geschrieben hat, den ich gelesen habe, hier jetzt was redet, sondern dass du es bist, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du wirklich dein Wort hier redest. Amen. Also, letztes Mal ging es ja in Kapitel 3 zum Schluss um dieses Geheimnis der Gottseligkeit. Und in Kapitel 4 geht es jetzt mit was ganz anderem weiter. Es geht da los, der Geist aber, sagt ausdrücklich. Und dieses Aber kann man so verstehen, dass es halt jetzt was ganz anderes kommt. Also im Gegensatz zu dem, was bisher war, kommt jetzt was Neues. Und zwar nach diesem Angenehmen, was er geschrieben hat über Jesus, der sich geopfert hat, gerechtfertigt wurde im Geist und so weiter, kommt jetzt hier eine Ermahnung. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei und von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Soweit erstmal. Also, diese späteren Zeiten, das ist mir wichtig geworden, dass es nicht die Endzeit ist, also nicht nur, sondern diese späteren Zeiten gleich am Anfang in Vers 1, das ist jetzt, das ist die Zeit der Gemeinde, das ist das Zeitalter der Gemeinde. Und es ist auch ein anderer Ausdruck im Urtext als diese Endzeit, die letzten Tage. Das hier heißt spätere Zeiten oder künftige Zeiten, kann man das auch übersetzen. Aber es heißt halt nicht dieser besondere Ausdruck von den letzten Tagen. Paulus hat selbst schon hier in Kapitel 1, Vers 20 das gemacht, was er hier Timotheus schreibt, was er machen soll. Nämlich, dass er Irrlehrer von der Gemeinde weghalten soll. Betrügerische Geister und Lehren von Dämonen soll er da raushalten. Und wenn es für die Endzeit gewesen wäre, dann hätte er das ja wohl nicht geschrieben in der Zeit, die offensichtlich noch nicht die Endzeit gewesen ist. Und zwar da in Vers 20 von Kapitel 1. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Hymenäus und Alexander haben offensichtlich irgendwelche lästerlichen Irrlehren in die Welt gesetzt und wurden von Paulus dafür zurechtgewiesen. Und hier steht sogar so ganz krass, dem Satan übergeben, damit sie zurechtgewiesen werden. Also er hat sie in ihre eigenen Irrlehren sozusagen hingegeben. Also die späteren Zeiten, das ist für jetzt gemeint. Und das war auch für damals, für Timotheus gemeint, der in Ephesus war in der Gemeinde, und er sollte es da schon anwenden. Das ist nicht für, wie man es eigentlich auch verstehen könnte, irgendwann mal in der Zukunft, sondern gleich zum Anwenden. Auch wichtig ist hier zu sehen, die Irrlehrer kommen aus der Gemeinde. Die Leute sind in der Gemeinde und fallen dann vom Glauben ab, steht da in Vers 1. Manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Die wollen Leute hinter sich selbst bringen. Das ist nicht so, dass sie sagen könnten wie Paulus, der gesagt hat, folgt mir nach, weil ich Gott nachfolge, weil ich Jesus nachfolge, sondern es ist so, dass diese Leute einfach hinter sich bringen wollen, damit sie selber Nachfolge haben. Nicht damit Jesus verherrlicht wird, sondern damit sie selber ja irgendwie ein Amt haben können und halt Leute haben, die auf das hören, was sie sagen. Und diese Heuchelei von Lügenrednern, das finde ich sehr interessant. Daran kann man es eigentlich nämlich schon gleich erkennen. Daran kann man sie erkennen, wenn sie nämlich heucheln, wenn sie nicht das tun, was sie sagen. Wenn sie Lügen reden, offensichtlich nicht die Wahrheit natürlich, aber nicht nur das, sondern gleichzeitig auch noch heucheln. Also sie erzählen Sachen, die nicht wahr sind und halten diese Sachen aber nicht mal selber ein. Das ist ja eigentlich zweimal geheuchelt. Also einmal die Wahrheit, die sie ja erkannt haben vorher, nicht zu reden und dann es auch noch nicht mal selbst zu tun. Da wollte ich kurz Titus 1,16 lesen. Braucht ihr nicht aufschreiben, ist nur ein Vers. Ein paar Seiten weiter. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Da geht es auch um genau das gleiche Thema, diese gesetzliche Irrlehre, die es auch bei Titus in der Gemeinde anscheinend gegeben hat. Diese Lehrer sind in der Gemeinde, sind Teil der Gemeinde, zumindest mal gewesen. Aber an irgendeinem Punkt kommen sie dazu, dass sie in ihren Werken Jesus verleugnen. Und zwar genau das, was eben ja hier in diesem Vers, im Vers 1 hier schon geschrieben war und dass sie halt nicht das tun. Und dann ist es auch noch hier, dass sie gebrandmarkt sind in ihrem eigenen Gewissen. Da konnte ich erstmal gar nichts mit anfangen, mit diesem Ausdruck. Gebrandmarkt in ihrem eigenen Gewissen. Was macht man mit Brandmarken? Die presst man irgendwelchen Kühen hinten aufs Hinterteil, damit sie identifizierbar sind. Aber was heißt hier ein gebrandmarktes Gewissen? Ich denke, das heißt einfach, dass man diese Leute in ihrem eigenen Gewissen verurteilt werden. Dass sie ganz genau wissen, aus ihrem Gewissen heraus, das ist nicht richtig, was ich mache, aber sie hören nicht auf ihr Gewissen. Und es ist möglich, bis zu irgendeinem Grade das eigene Gewissen zur Ruhe zu bringen. Einfach nicht drauf zu hören, es ignorieren immer wieder. Ich kenne das so gut, ich habe das jahrelang gemacht. Ist noch gar nicht so lange her. Dass man einfach immer wieder nicht drauf hört, immer wieder genau das macht, von dem man eigentlich weiß, es ist falsch. Und irgendwann wird es leiser, die Stimme des Gewissens in diesem Punkt. Irgendwann hört es auf, einen immer wieder zu ermahnen und zu sagen, was ist das, was du machst? Warum machst du das? Du weißt doch eigentlich, das ist nicht richtig. Wenn man es nur lange genug ignoriert, dann kann man das hinbekommen, dass das Gewissen schweigt. Und diese ganzen Sachen hier, die schreien in ihrem eigenen Gewissen, die haben es ganz genau vor Augen, dass sie Mist machen, aber sie wollen es. Sie haben sich dafür entschieden. Und genau das ist das Problem. Jetzt geht es hier weiter. Die verbieten zu heiraten. Mein erster Gedanke war die katholische Kirche. Das ist ja eigentlich eine riesengroße Heuchelei. Die Priester müssen ledig sein, obwohl der Begründer offiziell der katholischen Kirche, Petrus selbst, verheiratet gewesen ist. Er hatte eine Schwiegermutter, er muss ja wohl auch eine Frau gehabt haben. Ja, in Matthäus 8, Vers 14 steht, dass Jesus zu seiner Schwiegermutter kommt und sie heilt. Es ist halt nicht so, wie in der katholischen Kirche gelehrt wird. Es ist so, dass Christen heiraten dürfen. Und Paulus hat selbst in 1. Korinther 7 darüber eine ganze Menge geschrieben, wie sich Leute verhalten sollen, die heiraten wollen oder vielleicht mit dem Entschluss ringen zu heiraten oder was auch immer. Zu diesem Thema. Eine ganze Menge hat er darüber geschrieben. Dann geht es weiter, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat. Da ging es darum, dass Leute gesagt haben, wir dürfen kein Fleisch essen, wir dürfen überhaupt gar nichts essen, was irgendwie irgendwas mal Böses gemacht haben könnte oder so. Also ganz radikale Vegetarier sozusagen. Vegetarier aus dem Grunde, dass sie sagen, wir sind so radikal, wir übertreffen sogar noch Gottes Gebote. Gott hat in den mosaischen Gesetzen hat er geschrieben, man darf kein Schweinefleisch essen. Wir machen es noch besser als Gott und wir essen gar kein Fleisch. Und genau das ist falsch. Wir sollen, von Gott her, sollen wir keine Vegetarier sein. Wir sind nicht daran gebunden, dass wir kein Fleisch essen, dass wir diese ganzen Sachen einhalten, die in den mosaischen Gesetzen geschrieben sind. Diese Sachen zum Beispiel, wo die Juden übers Ziel hinausgeschossen sind und gesagt haben, man trennt Milch und Fleisch generell, man hat zwei verschiedene Arten von Geschirr, wo einfach nur dieser eine Vers steht, du sollst nicht das Böckchen in der Milch seiner Mutter kochen. Dieser eine Vers, der wurde zu dieser Doktrin gemacht, dass man Milch und Fleisch trennen muss unbedingt. Ja, und 1. Mose 9, Verse 1 bis 4, wollte ich kurz dazu angucken, da ist es gerade kurz nach der Sintflut. Noah ist gerade sozusagen aus der Arche raus. 1. Mose 9. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das hat er schon mal gesagt vorher, sagt er hier nochmal. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Hier steht ganz offensichtlich, man soll, also Noah und seine Söhne sollen alles essen. Es ist ihnen alles frei. Warum Gott später dann Einschränkungen macht und sagt, man darf kein Schweinefleisch essen und man darf dies und das nicht essen und man soll das Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen, das ist mir selber nicht so ganz klar. Es könnte damit zusammenhängen, dass das Ganze auf irgendwelche gesundheitlichen Risiken hin nochmal ein bisschen verfeinert wurde. Es ist ja so, dass die ganze Schöpfung immer mehr degeneriert ist. Und es kann so sein, dass zur Zeit von Noah das noch nicht schädlich war, bestimmte Muscheln zu einer bestimmten Zeit des Jahres zu essen. Heutzutage ist es schädlich, das weiß man. Und zwar in vielen Monaten vom Jahr. Also man kann eigentlich nur in 4 oder 5 Monaten kann man nur bestimmte Arten von Muscheln essen. Andererseits, also andernfalls, wenn man die in den falschen Monaten aus dem Meer holt und isst, dann kann man unter Umständen sogar sterben. Und diese ganzen Sachen, auch mit den Trichinen in Schweinefleisch zum Beispiel, kann sein, dass es erst später dazu gekommen ist. Jesus sagt dazu auch was, und zwar in Matthäus 15. Das ist wieder nur ein Vers. Matthäus 15, Vers 11. Er leitet das ein, indem er zur Volksmenge, die Volksmenge herbeiruft und zu ihnen spricht, hört und versteht. Nicht, was in den Menschen hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Ist eigentlich nur dieser eine Vers in dieser gesamten Predigt darüber, dass Gottes Gebote mehr wert sind als irgendwelche menschlichen Überlieferungen. Und dieses ganze Thema war von Jesus eigentlich total unverkrampft gesehen. Also Jesus hat ja die Gesetze alle eingehalten, er war ja ein Jude. Und trotzdem hat er hier gesagt, es ist nicht so wichtig. Das, was reingeht in den Menschen, wird nicht das sein, was ihn unrein macht, sondern das, was aus dem Menschen rauskommt, das ist das, was im Herzen ist. Und das ist das, was oftmals auch das Problem ist. Und dadurch, dass man das ausspricht, wird es nur deutlich. Ja, wenn ich mit Dankbarkeit irgendwas Gott gegenüber annehme und esse, dann ist es nicht unrein. Dann macht es auch mich nicht unrein. Denn jedes Geschöpf Gottes, Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, was ich eben gesagt habe. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Es ist mehr als eine gute Sitte, dass wir vor Tisch beten und Gott danken. Hier steht, es wird sogar geheiligt dadurch. Nicht nur aber durchs Gebet, sondern auch durch Gottes Wort. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Und das ist so wichtig, dass wir hier, was in Vers 6 steht, ganz am Anfang, dieses den Brüdern vorstellst, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Dieses Vorstellen, das heißt so viel wie Vorleben. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie eine tolle PowerPoint-Präsentation macht und hier eine super Show abzieht und nachher wissen alle Bescheid, aber es ist nichts am Herzen angekommen. Es geht darum, dass Timotheus hier das Ganze authentisch rüberbringt. Nicht, dass man nicht den Geist nicht den Verstand ansprechen sollte. Aber wenn das Einzige ist, dann ist es richtig, richtig. Dann geht es am Ziel vorbei. Man kann eine ganze Menge Wissen anhäufen und hat trotzdem nichts davon. Aber wenn man vielleicht wenig weiß und es ist aber im Herzen vorhanden und ich handle nach dem bisschen, was ich vielleicht verstanden habe von Gottes Wort, dann ist es besser, als wenn ich viel weiß und nichts davon tue. Und Paulus ermutigt hier Timotheus, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Und diese Nahrung ist so wichtig. So wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt. Also der sich ernährt, der daraus seine Kraft schöpft, aus den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Damals hatten die Leute ja noch keine Bibel, nicht so eine schöne, wie wir heutzutage haben, mit Neuem Testament dabei und alles. Damals hatten sie die Tora und die Propheten und nicht allzu viel drumherum. Also diese ganzen Evangelien und Briefe, die wir heute zur Verfügung haben, waren da noch nicht da. Und da war das mit mündlichem Weitererzählen einfach übertragen worden. Und das ist hier das Wort des Glaubens oder die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Und Paulus ermutigt hier Timotheus und sagt, denen bist du gefolgt. Du bist diesen Worten des Glaubens gefolgt. Du hast das gemacht, was wir dir gesagt haben. Wir sind dahin gekommen vielleicht nach Ephesus oder wo und haben gepredigt. Und Timotheus hat es angenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich in Ephesus bekehrt hat oder woanders, höchstwahrscheinlich woanders. Aber Timotheus hat es getan. Timotheus hat ja dazu gesagt. Und er hat es bewahrt. Und deswegen ist er hier jetzt auch in Ephesus. In dieser Situation schreibt Paulus hier halt an ihn, als er in Ephesus ist und dieser Gemeinde vorsteht, kommissarisch glaube ich erstmal, und Älteste einsetzen soll. Und diese Nahrung ja, ist unsere Grundlage für jeden Tag. Das ist so eine gute Analogie, finde ich. Dieses Essen, was zu sich nehmen. Es braucht doch keiner uns sagen, dass wir was essen sollen, oder? Das machen wir schon von selbst, wenn wir morgens aufstehen, vielleicht gerade noch nicht, aber spätestens 3 Stunden nach dem Aufstehen wollen wir doch eigentlich schon was essen, oder?
Früher.
Ich sag spätestens. Und wir wollen ja nicht nur einmal am Tag was essen, wir wollen nicht nur morgens was essen, wir wollen den ganzen Tag über eigentlich essen. Also mir geht das zumindest so. Auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. Ja, diese Analogie ist so weit, ja, das ist einfach ein Verlangen da. Wir verlangen danach zu essen. Wir wissen einerseits, dass es gut ist, vom Kopf her, aber andererseits haben wir auch einfach, ja, ohne dass wir es wissen, aktiv irgendwie so vom Kopf her, essen wir einfach. Weil es im Herzen drin ist, weil es ein ganz ja, tiefes Bedürfnis ist nach Essen. Und genauso ist es für Gottes Kinder so, dass wir ein tiefes Bedürfnis haben, zu Gott zu gehen. Auch wenn wir manchmal versuchen, es zu betäuben und das Ganze überschütten mit vielen anderen Sachen und im Konsumrausch sind oder mit Drogen uns vollpumpen oder was auch immer. Das ist egal. Wir haben dieses Bedürfnis. Genau wie wir dieses Gewissen haben. Was wir auch zuschütten können und vergessen können und nach hinten drängen können. Aber dieses Bedürfnis ist halt da und es ist besser, wenn wir es stillen, genau wie mit dem Essen. Lange halten wir es nicht durch ohne Essen. Jesus hat es 40 Tage gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es 40 Tage durchhalten würden, ohne was zu essen. Ja, dieses Bedürfnis ist halt manchmal da, manchmal ganz stark und manchmal ist es auch nicht so. Manchmal schütten wir so viel über uns hinein, dass es ja nicht mehr so doll da ist. Dass wir es teilweise nach hinten drängen. Aber das sollen wir nicht. Da ermahnt hier. Also einerseits ermutigt Paulus, aber andererseits ermahnt er das halt auch. Jetzt gleich im nächsten Vers hier, dass die unheiligen und altweiberhaften Fabeln nicht da sein sollen in der Gemeinde. Was sind denn unheilige und altweiberhafte Fabeln? Also mir kam das erstmal sehr spanisch vor, aber ich habe mich dann erinnert an ein kleines Büchlein, was ich mal gelesen habe, habe ich geschenkt bekommen, Die Ratte am Strohhalm. Kennt ihr vielleicht?
Die Ratte am Strohhalm.
Ja, das ist so eine Sache mit diesen Geschichten, ne? Ich dachte, das ist so ein richtig passendes Beispiel für eine altweiberhafte Geschichte. Und zwar, das ist völlig ungeistlich jetzt, aber es ist einfach ein gutes Beispiel, um das mal klar zu machen, was hier, glaube ich, gemeint ist. Diese Geschichte geht so, dass eine Frau in ihrer Küche abends 2 Ratten sieht. Und die eine Ratte geht voran und hat einen Strohhalm im Maul. Also so ein Stück Stroh, ne? Kein Strohhalm, wie wir sie zum Trinken benutzen. Und führt damit eine andere Ratte so durch den Raum. Also die geht weiter hinten. Diese Frau denkt sich erstmal nichts dabei, sondern haut erstmal wild auf die eine Ratte drauf. Die erste Ratte bleibt auf der Strecke. Die zweite Ratte bleibt einfach sitzen. Und nachher stellt sich irgendwie heraus, wie wird nicht weiter gesagt in dieser Geschichte, dass die zweite Ratte blind war und geführt wurde an diesem Strohhalm. Also wenn das jetzt keine altweiberhafte Geschichte ist, kein wirklicher Nonsens, dann weiß ich auch nicht. ja, und das gibt es halt auch auf einer geistlichen Basis. Diese ganzen Geschichten, die man immer mal so gerne erzählt kriegt und wo man dann wirklich gehört hat, dass der Bruder meiner Freundin, beziehungsweise eigentlich nicht der Bruder, sondern der Freund des Bruders meiner Freundin, der hat es wirklich erlebt. Das war so, da war so ein Anhalter an der Straße und den haben wir mitgenommen nach dem Gottesdienst sonntags. Wir sind ja gute Leute, ne? Nehmen wir Anhalter mit natürlich. Und dieser Anhalter hat sich hinten reingesetzt und er hat zu uns gesagt, wisst ihr, Gott kommt wieder. Und wir kamen gerade von der Gemeinde, haben wir gesagt, ja natürlich, wissen wir, glauben wir auch. Und da sagte dieser Anhalter, ja, Gott kommt früher wieder, als ihr glaubt. Und meine Frau und ich, wir drehen uns um und der Typ ist verschwunden. Diese Geschichten sind es, die völlig ohne Grundlage sind, die wahr sein können oder auch nicht. Es ist eigentlich auch nicht so wichtig, ob sie wahr sind oder nicht. Diese Geschichten haben einfach keinen Platz hier, diese Art von Geschichten. Was einen Platz hat in der Gemeinde, ist Gottes Wort. Das steht an erster Stelle. Und dieses Ganze hier mit unheiligen und altweiberhaften Fabeln, das soll abgewiesen werden. Und es gibt hier eine Alternative, die dargeboten wird, übe dich aber zur Gottseligkeit. Und Gottseligkeit wird gleich weiter begründet, ist zu allen Dingen Nütze. Oder Gottseligkeit kann man auch übersetzen als Gottesfurcht. Man soll sich also in Gottesfurcht üben. Denn in Vers 8 steht, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Diese Gottseligkeit, die zu allen Dingen Nütze ist, das ist unsere Beziehung zu Jesus. Das ist nicht, dass wir Gottesfurcht haben im Sinne von Angst vor Gott, sondern das ist diese Ehrfurcht, was wir auch in unseren Liedern häufig zum Ausdruck bringen, dass wir in Ehrfurcht vor Gott stehen, dass wir genau wissen, wir sind eigentlich nicht würdig, aber dennoch durch seine Gnade ja, es können, hingehen können zu ihm und zu ihm kommen. Diese leibliche Übung, die hier beschrieben ist, die trainiert halt nur den Körper. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Und jetzt kommt's, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Nicht nur jetzt wird es uns gut gehen in Jesus, und das ist jetzt hier kein Schönwetterreden, sondern das hat Jesus auch selbst gesagt. Wir werden in diesem Leben 100-fach zurückbekommen, was wir für ihn aufgeben. Und zwar Frauen, Kinder, Häuser oder was auch immer. Allerdings, wie Jörg mich korrigiert hat, unter Verfolgung. Haben wir gestern im Hauskreis auch schon mal drüber geredet. Das wird nicht so sein, dass wir, wenn wir Gott 10 Euro geben, nachher 100 mal 10 Euro, also 1000 Euro wiederkriegen. Das ist kein Automat, wo du irgendwas reinsteckst und es kommt wieder raus. Gott hat seine eigenen Pläne, wie er mir das zurückgibt. Und ich weiß ganz genau, wenn ich was für Gottes Reich investiere, dann ist es gut investiert. Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen um Zinsen oder irgendwas, die ich vielleicht woanders kriegen würde. Ich glaube, 1000% Zinsen bietet keine Bank. Tatsächlich. Du hast recht, Rainer. Asche auf mein Haupt. Ja, das Wort ist gewiss, Vers 9, und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Ja, dieses Wort ist gewiss, und man kann hier auch sagen treu. Das ist ein treues Wort, das lässt mich nicht im Stich. Wenn ich auf dieses Wort baue, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Dann brauche ich nicht zu gucken, wie ich irgendwie durchkomme, dann weiß ich ganz genau, dieses Wort trägt mich durch. Und Jesus ist das Wort, was in Johannes 1 ganz am Anfang steht. Das perfekte Wort. Das ist ja auch eins von diesen Geheimnissen, dass man nicht unterscheiden kann zwischen Gottes Wort und Jesus. Jesus ist Gottes Wort. Er hat es nicht nur weitergegeben, sondern er ist es als Person. Und ist es nicht wirklich ein Kampf? Hier steht in Vers 10, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Es ist doch manchmal ein Kampf, oder? Wenn Leute uns so mitleidig angucken und sagen, ja, du glaubst an Gott, schön. Ich habe das schon einige Male erlebt und es ist nicht wirklich angenehm. Es ist ein Kampf dann zu sagen, ja wirklich, und dem anderen weiterhin in Liebe zu begegnen und nicht ihm eins in den Mund zu hauen. Also wirklich, das ist ein Kampf und es ist nicht einfach. Und es geht nur, weil Gott uns unterstützt, weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und dann finde ich in Vers 10 auch ebenso, ist eine komische Aussage. Der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Das ist ja so ein bisschen wie Eifersöhnung hier. Er ist ein Retter aller Menschen. Aber es heißt nicht, dass hier Jesus automatisch alle Menschen rettet, sondern er ist ein Retter für alle Menschen. Es gibt eine Regel, wenn man Bademeister ist, muss man das auf jeden Fall lernen. Man soll auf keinen Fall einem beinahe Ertrinkenden zu nahe kommen. Der krallt sich nämlich an dir fest und du kannst nicht mehr wegschwimmen, du kannst ihn nicht retten, sondern er zieht dich noch mit runter. Du musst in einem gewissen Abstand bleiben, um den zu Rettenden. Du musst außenrum irgendwie so einen Meter Platz lassen um den und musst erstmal sagen, beruhig dich, ich bin hier, ich rette dich jetzt, ich nehme dich mit. Ich kann gut schwimmen, ich ziehe dich hier raus. Und wenn derjenige sich nicht beruhigt, dann kannst du ihn nicht retten. Du kannst nicht sagen, ja, ich schwimme jetzt trotzdem hin. Der ist fast ertrunken, aber er wehrt sich noch wie wild. Er will gar nicht gerettet werden in dem Moment. Er versucht es auf eigene Faust irgendwie hinzukriegen. Und genau so ist es hier. Er ist ein Retter aller Menschen. Aber nicht alle Menschen klammern sich an diesen Retter und sind beruhigt und sagen, ich möchte gerne gerettet werden. Sondern manche Menschen sagen, ich schaff's schon alleine. Ich strampel hier noch ein bisschen rum. Es geht nicht so einfach, aber ich schaff das schon. Ich brauche keinen Retter. Und dann ist Jesus auch ja so respektvoll und sagt, okay, es ist dein freier Wille, es ist deine Entscheidung. Du kannst Ja sagen oder du kannst Nein sagen. Und dann ist es beruhigend zu sehen hier, dass er schreibt, der Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Jesus ist besonders unser Retter. Ganz, ganz besonders. Es gibt Leute, die retten uns vielleicht im Laufe unseres Lebens mal das Leben, indem sie uns vor einem Bus wegstoßen oder was auch immer. Aber so umfassend wie Jesus kann uns keiner retten. Er ist ein ganz besonderer Retter. Und dann schreibt er hier ganz in ermahnendem Ton, dies gebiete und lehre. Normalerweise schreibt er ja immer lehre oder gib weiter oder irgendwelche anderen normalen Worte, aber hier schreibt er dies gebiete und lehre. Manchmal sind wirklich schwere Geschütze nötig, um das Ganze in unseren Kopf reinzukriegen. Es ist nicht so, dass wir uns da ja einfach mit zufrieden geben, was Jesus für uns hat. Es ist alles. Jesus hat alles für uns. Aber manchmal wollen wir nicht dieses alles, sondern wir wollen das bisschen, was wir denken, was wir woanders kriegen. Und darum schreibt er hier so, legt da so eine Betonung drauf, dies gebiete und lehre. Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Timotheus war hier nicht allzu alt. Er war älter als ich, aber höchstwahrscheinlich gerade mal so 30 oder vielleicht 35 Jahre alt. Und darum schreibt Paulus hier, niemand verachte deine Jugend. Und er schreibt auch direkt danach, was stattdessen passieren soll. Und zwar geht das nicht von den anderen aus, die ihn vielleicht verachten, sondern das geht von Timotheus aus hier. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Also niemand soll seine Jugend verachten oder ihn verachten deswegen, weil er so jung auch ist, sondern er soll ein Vorbild der Gläubigen sein. Das finde ich so wichtig, dass hier sozusagen im Juristischen sagt man, die Beweislast ist umgekehrt. Man muss nicht mehr nachweisen, dass derjenige schuldig ist, sondern ich selber muss meine Unschuld beweisen. Das ist in, Nadine könnte jetzt wahrscheinlich mehr dazu sagen, es ist in einigen wenigen Fällen so, dass die Beweislast umgekehrt ist. Dass man sagen kann, du bist schuldig und ich muss beweisen, dass ich es nicht bin. Und genauso ist es hier. Timotheus muss hier ein Vorbild sein der Gläubigen. Paulus ermahnt hier nicht die anderen, dass sie ihn nicht verachten sollen. Er sagt das natürlich auch, niemand verachte deine Jugend. Aber das Gegenteil davon, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Und dann kommt hier eine Auflistung von verschiedenen Bereichen, wo Timotheus das Vorbild sein sollte. Und zwar einerseits im Wort. Er sollte die Schrift kennen. Er sollte wissen, wo verschiedene Sachen stehen. Ich denke, das war bei Juden damals selbstverständlich, aber ich weiß nicht genau, Timotheus war, glaube ich, kein Jude. Es war ein bekehrter Heide, oder? Halbjude. Okay, also doch wahrscheinlich unterm Gesetz aufgezogen. Also die alten Bücher kannte er höchstwahrscheinlich. Wenn er jüdisch erzogen worden war, dann musste er das alles auswendig lernen. Oder bis zu einem gewissen Grade auswendig lernen. Aber er musste nicht nur das wissen, sondern er musste es auch anwenden können. Im Wandel steht da als nächstes. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wandel. Also wir sollen, oder Timotheus hier, aber ich denke wir alle, sollen nach dem, was wir verstanden haben, sollen wir wandeln. Das sollen wir ja erstmal realisieren und vor allem sollen wir das tun, was wir anderen Leuten sagen. Das ist ganz wichtig, dass wir authentisch sind, dass wir ein Vorbild darin sind, dass wir nicht nur anderen Leuten Ermahnungen geben und Ratschläge, sondern dass wir selber das tun, was wir anderen Leuten auferlegen, dass wir keine Heuchler werden. In Liebe ist der nächste Punkt hier. Und das ist so wichtig, dass wir in Liebe, in praktischer Liebe zum Nächsten ein Vorbild sind. Es ist nicht so, dass wir sagen sollen, ja, ich liebe dich zu jedem, den wir auf der Straße treffen. Das ist hier nicht gemeint. Das ist hier die Liebe gemeint, die wirklich was bewirkt. Und die sich selbst aufopfert, diese 1. Korinther 13 Liebe. Da wollte ich kurz auch noch 3 Verse, glaube ich. Und zwar ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist echt ein hoher Anspruch. Und wenn wir darin nicht nur einhalten sollen, sondern darin ein Vorbild sein sollen, dann ist das noch ein höherer Anspruch. Und so eine Liebe kann uns nur Gott schenken. Das geht hier um die göttliche Liebe. Und wenn wir nicht aus Gott die Liebe beziehen, dann kriegen wir sie nicht. Das ist ganz einfach. Im Glauben soll er auch ein Vorbild sein. Er soll nicht wanken, er soll feststehen auf dem Fels, auf dem Fundament, was Jesus gelegt hat und was er selbst ist. Interessanterweise kann man dieses Glauben hier auch als Glaubwürdigkeit übersetzen. Im Englischen liegt das näher zusammen, Faith und Faithfulness. Diese Glaubwürdigkeit oder Treue, man soll zuverlässig sein. Es geht wieder dahin, dass wir, ja, dass, wenn wir es zusagen, auch tun. Oder wenn wir Nein sagen, dann wirklich auch Nein ist. Also dieses Zuverlässige, das ist hier, wird hier betont. Dann haben wir hier in der Aufzählung noch in Keuschheit oder Reinheit. Habe ich mich erstmal gefragt, was hat das hier zu suchen? Aber wenn ich mir so überlege, Timotheus war in Ephesus und im Jes haben wir gerade den Epheserbrief fertig und es war schon einiges los in Ephesus. Da war dieser Tempel von Diana und da waren Tempelprostituierte, die dadurch ihren Gott, diese Diana halt, verehrt haben, dass sie mit fremden Männern Sex gehabt haben. Das ist ja normal gewesen in dieser Zeit und vor allem in Ephesus. Das war in dieser Stadt einfach so. Und Timotheus als Junggeselle, er war nicht verheiratet, mit etwas über 30 Jahren in dieser Stadt, war schon einigen Versuchungen ausgesetzt, denke ich mal. Er ist ja auch wahrscheinlich nicht zu Hause geblieben in seiner Stube, hat sich eingeschlossen, sondern hat versucht, die Leute zu erreichen. Und ist auch wahrscheinlich irgendwelche Wege in der Stadt, musste er gehen. Und wir sollen aber dennoch rein sein, auch wenn wir heute vielleicht viel Versuchungen ausgesetzt sind. Diese ganzen Werbeplakate, die draußen auf der Straße rumhängen. Es ist einfach viel. Es sind wieder so Verhältnisse wie vielleicht, nicht ganz so schlimm vielleicht, aber in der Richtung wird es wieder. Vers 13, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Das hier soll er machen, damit die Gemeinde wächst und gesund bleibt. Dieses Vorlesen war höchstwahrscheinlich gemeint, das Alte Testament vorlesen. Es gab natürlich auch einige Briefe, die damals schon existiert haben, aber das war eher wenig. Und er schreibt hier das Vorlesen. Einfach Gottes Wort zu lesen, das hat so eine Auswirkung. Manchmal, auch wenn ich mir gar nicht groß Gedanken drum mache, ich habe auf der Toilette bei mir zu Hause eine kleine Bibel liegen. Und es ist einfach so gut, in kurzer Zeit ein bisschen Gottes Wort zu lesen. Und gar nicht irgendwie geordnet oder so, sondern einfach das auf mich wirken zu lassen, was ich da lese. Ob es nun in Chronik ist oder in Matthäus oder in Offenbarung, es ist eigentlich egal. Es ist Gottes Wort und es verändert was in mir. Auch wenn es nur kurz ist und so zwischendurch. Dann schreibt er hier noch in Vers 14, dass diese Gnadengabe in ihm nicht vernachlässigt werden soll. Und ich denke mal, diese Gnadengabe, die er gekriegt hat durch Weissagung mit Handauflegen der Ältestenschaft, das war die Gabe, Pastor zu sein für diese Gemeinde in Ephesus. Und Paulus schreibt das hier nicht einfach nur so aus einer entfernten Perspektive, sondern er schreibt es hier aus einer sehr nahen Perspektive. Er war nämlich selber einer von den Ältesten, die ihm die Hände aufgelegt haben. Im 2. Timotheus 1, Vers 6, also eine Seite umblättern. 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Also hier ist es nicht mehr so unbestimmt und von ferne formuliert. Paulus wusste ganz genau, was auch diese Weissagung war, die da erwähnt ist, und diese Handauflegung, was da alles abgelaufen ist. Und die Gnadengabe ist ihm wirklich verliehen worden, ein Pastor zu sein. Das ist eine Gabe. Die hat nicht jeder. Kann man sich auch nicht erarbeiten oder trainieren oder so. Das schenkt einem Gott. Das alles steht in Vers 15, soll Timotheus sorgfältig bedenken. Lebe darin. Das ist was ganz anderes als sorgfältig bedenken. Also wenn ich was sorgfältig bedenke, dann setze ich mich hin und sperre alles aus. Aber wenn ich darin lebe, wenn ich das sorgfältig durchdacht habe oder so und dann darin leben will, dann ist es nicht mehr so, dass ich alleine irgendwo rumsitze und meinen eigenen Gedanken nachhänge. Dann bin ich mit anderen Leuten zusammen, dann bin ich aktiv, dann mache ich was. Das ist das Leben. Und er schreibt hier, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Und das ist erstmal vielleicht ein bisschen befremdlich, dass er hier aus diesem Grund darin leben soll. Aber das ist halt nicht nur gut für mich, sondern auch für alle anderen. Und das schreibt er hier auch in Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Diese Fortschritte, die allen offenbar sind, das hat sich höchstwahrscheinlich auch durch seine Predigten geäußert. Und in Vers 16 am Ende steht, dann wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Das ist, denke ich, nicht so, dass er hier sich selbst retten sollte, in dem Sinne, dass er sich erlöst hat oder so, dadurch, dass er das gemacht hat, durch diese Werke. Aber er hat die halt dadurch mit dem Evangelium konfrontiert, die ihn gehört haben. und weiter erzogen im Evangelium, tiefer da reingeführt in das Geheimnis Gottes. Kapitel 5. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Das sind hier jetzt noch so ein paar Ratschläge, die er ihm auf den Weg gibt. Das ist ja ein ziemlich junger Spund gewesen. Also im Vergleich zu mir noch ein bisschen alt, aber mit 30 Jahren hatte er wahrscheinlich auch viel zu tun mit älteren Leuten, die in der Gemeinde waren in Ephesus. Und das ist ja manchmal so bei uns jungen Leuten, dass wir ein bisschen impulsiv sind. Oder? Kennt ihr das nicht? Von früher meine ich. Ich kenne es von früher. Dass man einfach zu impulsiv ist und da einfach so reinprescht in diese Situation und vielleicht einen älteren Menschen oder auch einen jüngeren Menschen zu hart anfährt und ihm sagt, hier, das kannst du so nicht machen, mach das so. Und da so völlig trampelig mit umgeht mit dieser Situation, wo der andere vielleicht da gar nicht ermutigt ist, das so zu machen, wie man es ihm gesagt hat, obwohl man es ihm ja gesagt hat, sondern eigentlich eher ermutigt ist, das aus Trotz genau anders zu machen. Und das soll man halt nicht machen. Das ist total kontraproduktiv. Älteren Mann, fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Ja, wir sollen hier, auch hier sollen wir aufpassen, oder soll Timotheus aufpassen, und auch wir, dass wir es mit der richtigen Gesinnung tun. Wenn wir jemanden hart anfahren, dann ist das ja diese Gesinnung von wegen, ich hab's drauf und ich weiß, wie es alles funktioniert und du musst es jetzt so machen, wie ich es mache. Aber das ist genau die falsche Gesinnung. Vielleicht stimmt es ja, aber dass wir es verstanden haben, was der andere noch nicht verstanden hat, aber das ist noch lange kein Grund, ihn deswegen anzufahren oder so. Wir sollen sanftmütig sein und ja, ermutigen. Dieses Ermahnen, was hier steht in 5 Vers 1, kann man auch verstehen als ermutigen. Das ist ein Wort, das wird mal so und mal so übersetzt. Und ich meine, wenn wir unseren eigenen Vater ermahnen, dann sind wir doch alle sehr, sehr vorsichtig, oder? In unserer Wortwahl. Ja, und diese letzte Wendung da, jüngere Schwestern in aller Keuschheit, weist halt auch nochmal darauf hin, in Ephesus ist es halt manchmal so gewesen, dass jüngere Schwestern vielleicht früher Prostituierte waren. Und selbst da in der richtigen Gesinnung ranzugehen, war vielleicht schwierig für Timotheus. Darum hat es ihm Paulus hier nochmal geschrieben. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass wir nicht allein gelassen sind in dieser Welt, die oft so kaputt ist und uns versucht runterzuziehen von diesem schmalen Weg, den wir mit dir gehen wollen. Ich danke dir dafür, dass wir ja nicht darauf angewiesen sind, irgendwas richtig zu machen. Danke, dass du alles für uns richtig gemacht hast. Danke dafür, Jesus, dass wir zu dir kommen können und bei dir lernen können. Dass wir aber nicht dabei bleiben, dass wir immer nur ja, da sind und Milch trinken wie ein kleines Kind, sondern dass wir auch weitergehen können mit dir zusammen, Jesus. Du lässt uns nie allein. Egal, ob wir hier in der Gemeinde sind oder ob wir draußen auf der Straße sind oder was weiß ich wo. Danke, dass wir in dir geborgen sind, Herr. Bitte nimm du uns an der Hand und führe du uns und ja, schenk, dass wir deine Wege gehen und nicht unsere eigenen. Segne du uns jetzt, Herr. Amen.